Kreuz und quer. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Inge Hülpes, Redakteurin der bischöflichen Pressestelle Trier. 82,4 Millionen Menschen sind laut UNO-Flüchtlingshilfe weltweit auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung, Menschenrechtsverletzungen. Das sind ungefähr so viele Menschen, wie in Deutschland leben. Und es sind so viele wie nie zuvor. Die meisten, nämlich rund 48 Millionen, sind Binnenflüchtlinge, also Vertriebene im eigenen Land. In der Hoffnung auf ein Leben frei von Angst und Qual wagen jedoch jeden Tag Menschen den Weg übers Mittelmeer, um hier in Europa Zuflucht zu finden. Manchen gelingt die gefährliche Fahrt in meist überfüllten und maroden Booten. Viele mussten den Versuch mit ihrem Leben bezahlen. Abu Ghassem hat die Überfahrt geschafft. Im Januar 2016 kam der heute 20-Jährige als junger, unbegleiteter Teenager in Deutschland an. Seine Familie ist immer noch im Iran. Seine Eltern stammen ursprünglich aus Afghanistan. Dort wurden sie verfolgt und flüchteten in den Iran. Obwohl er dort geboren und aufgewachsen ist, war er dort immer der Ausländer. Die iranische Staatsbürgerschaft bekam er nicht. Duldung nennt sich dieser Aufenthaltsstatus, der regelmäßig verlängert werden muss und dazu führt, dass eigentlich völlig selbstverständliche Dinge, wie etwa der Kauf einer SIM-Karte fürs Handy, zur unüberwindbaren Hürde werden. Und auch hier in Deutschland ist Abu Ghassem bislang nur geduldet. Doch von vorn. Nach seiner Flucht fand der damals 15-Jährige Obdach in dem katholischen Jugendhilfezentrum Haus auf dem Wehrborn in Aach bei Trier. 4 Jahre lang wohnte er dort in einer Wohngruppe. Inzwischen lebt er in Trier. Das ist vor allem deshalb so praktisch, weil er es nicht weit hat bis zu seiner Berufsschule, der katholischen St. Helena Schule, wo der junge Muslim eine Ausbildung zum Sozialassistenten macht. Abu Ghassem hat sich nämlich fest in den Kopf gesetzt, Erzieher zu werden. 2 Praktika an einer Hauptschule und einer Kita hat er bereits in der Tasche.
Durch die Erfahrung, dass ich selber im Heim gelebt habe, und die Praktika, die ich hinter mir habe, bin ich dazu gekommen, auf St. Helena erstmal die Erzieherausbildung zu schaffen. Ja, die Ausbildung, was mir am meisten da drin gefällt, dass ich mich selber erstmal finde, wo ich in dieser ganzen Gesellschaft, dem ganzen Freundschaftskreis so stehe. Und dann, wenn ich mich helfe und kenne, dann kann ich auch in Zukunft Jugendliche, Kinder und andere helfen, ja.
Er selbst hatte damals im Haus auf dem Wehrborn einen schweren Start als Heimkind in einem fremden Land.
Da habe ich auch eine schlimme Phase gehabt, so wie Depression. Ja, weil ich halt in ein neues Land reingekommen bin, neue Kultur, neue. Ich kannte auch am Anfang keiner und das war ein bisschen schwierig für mich. Aber da habe ich gesehen, dass die Erzieher und Betreuer, die mir ultra viel geholfen haben, die mich immer motiviert haben, wenn ich mich zurückgehalten habe, die haben mich motiviert, die haben gesagt, nee, komm, gib nicht auf. Und die haben mich immer motiviert, jeden Tag, die haben auch Verständnis gezeigt, dass sie mich auch verstehen. Ich war ultra überfordert, mich so kennenzulernen und die haben mir immer Tipps gegeben, so. Die haben gesagt, du wirst noch Erfahrung sammeln, musst du nicht direkt jetzt, du hast so viel Zeit. Die haben mir immer Geduld gegeben, die haben mich immer so unterstützt und die konnte auch mich auch sehr oft nachvollziehen. Und das war das beste Gefühl, dass jemand dich verstehen kann. Und das war, in diesem Moment habe ich auch über den Erzieherberuf angefangen nachzudenken. Wie toll ist das, dass jemand dich versucht auch mitzunehmen, jemand dich immer von hinten schubst. Ne, bleib nicht hinten, komm, gib nicht auf. Und wenn man das selber so erfahren hat, dann will man auch der andere, auf jeden Fall das ist was Positives, so will man auch andere so weitergeben.
Einer von Abu Ghassems Erziehern auf dem Wehrborn war damals Joe Schneider. Er erinnert sich an die Zeit der sogenannten Flüchtlingswelle 2015-2016, als viele unbegleitete, minderjährige Geflüchtete nach Deutschland kamen.
Als wir 2015 die erste Gruppe für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge in unserer Einrichtung eröffnet haben, hat uns das natürlich zunächst vor große Herausforderungen gestellt. Wir hatten ja nur unzureichende Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten. Hinzu kam das Problem der Sprachbarrieren, die die Kommunikation zu den Jugendlichen erschwert hat. Und weiterhin muss man halt auch dazu sagen, was auch ein echtes Problem war, war, dass die Jugendlichen ja mitunter während ihrer Flucht und auch in ihrer Heimat schlimme traumatische Erfahrungen gemacht haben, die wir uns kaum vorstellen konnten. In den ersten Monaten nach seiner Aufnahme war Bulgasem oft sehr deprimiert und traurig. Es war schwer, Kontakt zu ihm aufzubauen. Er hat mit kaum jemandem geredet, hat die Schule verweigert und hat dann häufig morgen für morgen an der Aula der Einrichtung gesessen, war einfach nur traurig und niedergeschlagen. Wir haben dann halt immer versucht, vorsichtig auf ihn einzureden, mit ihm zu sprechen, ihm Verständnis entgegenzubringen. Und irgendwann ist es dann halt auch so weit gekommen, dass er halt das erste Mal die Schule besucht hat. Er war dann regelmäßig da, hat sehr schnell die Sprache gelernt und es haben sich dann einfach immer schnelle Erfolge eingestellt. Man hat gemerkt, dass er in dieser Zeit dann halt auch wirklich aufgeblüht ist.
Bis es soweit war, brauchte es jedoch fast ein Jahr. Und vor allem viel Geduld, denn der Schock der Fluchterfahrung und vor allem die Trennung von seiner Familie stürzten den Teenager zunächst in ein tiefes Loch.
Auf einmal ist das so, dass du deine Eltern verlassen musst. Ich habe auch immer noch einen kleinen Bruder und der war so irgendwie mein bester Freund. Und da musste ich halt meine Familie verlassen und irgendwo Fremdes gehen, also wo ich gar nicht kenne, die Sprache gar nicht kenne. Und ich weiß nicht, mein Schicksal, wie das ist und so, ob ich überhaupt da ankomme. Und da hat auch mein Vater gesagt, es kann sein, dass du gar nicht da ankommst. Und da hat er geweint und hat gesagt, hat sich auch entschuldigt, so, falls der für mich kein gutes Leben aufgebaut hat. So. Als Kind auch stellt man sich so vor, Papa ist der Held, der kann jedes Problem lösen. So. Aber als ich so Jugendliche geworden bin, konnte ich mir nachvollziehen, so, dass der Otto traurig ist und sich so schwach fühlt gerade, weil der für mich nichts machen kann. Und dann, ja, ich habe einen Abend illegal, wie gesagt, das Land verlassen, weil ich nicht legal rausgehen konnte. Ich musste dringend raus. Und ich bin über die Grenze nach Türkei gekommen. Da hatten wir auch ultra Angst. Wir waren 12 Stunden unterwegs, zu Fuß. Da waren Frauen, kleine Kinder, kleine Babys. Die waren alle unterwegs. Da war voll mit Schnee, so richtig viel hoher Schnee. Da mussten wir dadurch laufen. Und wir haben über die Berge die ganze Zeit gelaufen, hatten wir Angst, dass Polizei uns sieht. Oder es gab auch Fälle, dass die Leute erschossen wurden unterwegs. Wir hatten Angst, jede Zeit hatten wir Angst, dass wir erschossen werden oder so. Und ich hatte auch ein Kind von einer Familie auf die Schultern, weil die auch 4 Kinder hatten. Und das war viel für die. Und ich war auch alleine, dann habe ich denen geholfen. Dann sind wir in Türkei angekommen. Dann erst einmal haben wir uns ausgeruht und so, aber haben wir uns trotzdem versteckt, weil wir illegal da waren. Dann ging es das weiter, dann sind wir an die Grenze zwischen Türkei und Griechenland gekommen. Das ist das Mittelmeer. Und wir hatten ein Boot für 40 Leute, aber wir waren fast 80 Leute drauf. Da waren wir irgendwo in der Mitte. Da war viel Nebel und so, wir konnten nicht mehr Türkei sehen und von anderer Seite konnten wir auch nicht mehr Griechenland sehen. Und auf einmal fängt das Boot, also die Motor ist kaputt gegangen und das Boot ist langsam unter Wasser gegangen. Und da war keiner zu Hilfe, keiner war da und das Meer ist so groß, dass keiner uns finden kann. Und dann, wir hatten auch keinen Empfang oder so, dass wir jemanden anrufen können. Voll mit Angst, da habe ich mein Leben wirklich erstmal aufgegeben, habe ich gesagt, dass ich sterbe. Da habe ich Gott wirklich erstmal erlebt, wie ich zu Gott kam. So. Ich war in Familie, islamische Familie natürlich, und dir wird gesagt, ja, dass du Gott hast und Gott hat dich lieb und so, aber du spürst wirklich Gott nicht, was Gott wirklich ist, du hörst das. Aber da habe ich wirklich mit Gott ganz normal geredet. Ich habe gesagt, wenn du wirklich existierst, zeig mir ein Zeichen jetzt. Nicht mal fünf Minuten hat gedauert, dass ein Hilfeboot gekommen ist. Und er hat gesagt, wir haben euch zufällig gefunden. Und da habe ich gesagt, besseres Zeichen kann nicht geben. Und wenn jetzt mein Vater mich anrufen würde und sagen würde, mein Sohn, ich habe dich angelogen, Gott existiert nicht. Dann sage ich, nee, ich habe selber Gott in meinem Leben getroffen. Und dieser Gott, den ich kennengelernt habe, der kann jeder Mensch nachvollziehen. Da kann jeder von uns nachvollziehen, unsere Fehler nachvollziehen und unsere Stärke auch nachvollziehen. Gott sucht nach Leuten, die einander akzeptieren und Frieden suchen.
In Griechenland angekommen, trifft er auf MitarbeiterInnen einer Hilfsorganisation. Welche das war, daran kann Abu Ghassem sich heute nicht mehr erinnern, aber...
Die haben uns richtig gut behandelt und frische Klamotten, Essen, erstmal ausruhen, alles bearbeiten, weil das war auf einmal richtig Action, so auf einmal... Da hat angefangen, Depression, mit der Depression hat angefangen, so langsam über Dinge nachzudenken, warum muss mir sowas passieren und so. Aber in diesem Moment, da habe ich auch Gott hinter mir gehabt. Also ich habe mich nicht so richtig alleine gefühlt, so dass ich keine habe. Jemand war immer da, dass ich mit dem reden konnte, dass der mir immer geholfen hat, weil ich eine Situation gesehen habe, dass der existiert und mich gehört hat, dann weiß ich auch, dass der immer noch mich hört, dass der immer noch erreichbar ist, wenn ich Hilfe brauche, ist egal, jetzt auch, wenn ich Probleme habe, erste Stelle rufe ich Gott an.
Mit Gott und über Gott sprechen, das ist für Abu Ghassem ganz normal im Alltag auf der St. Helena Schule. Und zwar nicht nur im Unterricht, sondern auch in seiner Freizeit.
Auf jeden Fall, wir reden sehr oft auch über Religion. Man kann die Unterschiede auch sehen, man kann auch die Gemeinsamkeiten sehen. Und Streit ist nicht, was Gott haben will. Gott will Frieden zwischen Menschen. Beispiel, mein Kumpel ist auch sehr religiös und der ist Christ. Ich höre ihn eine Stunde lang an, das interessiert mich auch, ich höre nicht aus Höflichkeit. Es interessiert mich, was er über Religion denkt überhaupt. Und wir reden sehr oft über auch Unterschiedlichkeit, aber das ist uns nicht so wichtig, weil wir gleiche Gott lieben. Und das ist wichtig. Wenn man so in unserer Länder geboren wird, dann ist es, du bist direkt Moslem, du musst dich an die Regel halten, du musst an das glauben, was dir vorgegeben wird. Aber hier hast du freie Meinung, du darfst freie Religion auswählen, du darfst dich befassen und das finde ich gut.
Über Religionsfreiheit oder über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Religionen sprechen, Raum dafür gibt es im katholischen Religionsunterricht, an dem Abu Ghassem regelmäßig teilnimmt. Ein Muslim an einer katholischen Schule, das wirkt auf viele zunächst befremdlich. Kerstin Schmitz-Stuhlträger, Leiterin des Arbeitsbereichs Kirchliche Schulen im Bistum Trier, erklärt, warum das ganz und gar nicht seltsam ist.
Katholische Schulen sind grundsätzlich offen für alle, insbesondere für diejenigen, die wirklich bedürftig sind und wirklich die Unterstützung, eine gute Bildung und Erziehung brauchen. Und von daher stehen katholische Schulen auch im Bistum Trier allen offen, die das Konzept und das Leitbild der Schulen mittragen. Und ich glaube, es ist selbstverständlich, dass Jesus die Arme offen hätte für alle Menschen, die auf der Flucht sind und einfach Hilfe brauchen.
Aber wie sieht es explizit in Sachen Religionsunterricht für geflüchtete muslimische Jugendliche aus? Kerstin Schmidt-Stuhlträger hat da so eine Idee.
Es ist ganz wichtig, dass sie einfach frei wählen können, also dass man ihre Religionsfreiheit achtet. Und ich finde ganz spannend und als, einfach als Zukunftsmodell, dass es halt auch schon Bistümer gibt, zum Beispiel das Bistum Osnabrück. Die haben an bestimmten Schulen auch eine ganze Reihe an muslimischen Schülern. Und dort gibt es halt auch aufgrund der größeren Gruppengröße auch einen muslimischen Religionsunterricht. Und das wäre für mich so ein Konzept der Zukunft. Und auch unser Leitbild sagt, es geht um einen Dialog mit Menschen anderer Kulturen und Religionen. Und ich würde sagen, gerade muslimische Menschen und Christen haben eine gemeinsame Basis, und zwar den Glauben an den einen Gott.
Das verbindende Sehen und sich trotz aller Unterschiede gegenseitig respektieren. Genau das erlebt Abu Ghassem in seiner Schulgemeinschaft in St. Helena.
Ich fühle mich hier wohl, weil ich hier mich sein darf und dass ich hier dieses Zugehörigkeitsgefühl habe, dass ich dazugehöre, nicht, dass ich Außenseiter bin, weil ich andere Meinung habe, andere Religion habe, andere Hautfarbe habe. Ich bin ich, wenn ich hier bin. Also das finde ich toll dran.
Dennoch hat er in Deutschland auch schon Anfeindungen erlebt.
Ab und zu gab es Kommentare, dass du ja Ausländer machen alles kaputt hier. Was machst du hier? Geh nach dein Land zurück. Oder ja, im Iran auch genauso.
Er erklärt, wie er mit solchen Anfeindungen umgeht.
Was ich dazu machen kann, dass ich die Leute mit meinem Verhalten zeige, dass ich nicht bin, was zum Beispiel AfD über mich sagt. Die meinen, dass zum Beispiel wir hier kommen und uns Jobs klauen oder Frauen klauen. Frauen sind keine Gegenstände, dass man klauen kann. Du zeigst dich einfach, wie du bist. Und das ist die Wahrheit. Wenn man Wahrheit zeigt, dann andere Menschen akzeptieren das und sehen auch die Wahrheit. akzeptieren und nachvollziehen sind zwei Unterschiede bei mir. Ich kann nachvollziehen, dass jemand so denkt, aber ich kann nicht akzeptieren, dass jemand so denkt über mich. Man kann solche Leute nachvollziehen. Vielleicht, wenn ich auch in Familie so wie die geboren wäre und genauso wie die gelebt habe und jemand anstatt ich hier gesessen hätte, würde ich auch über den Sofa urteilen. Aber ich kann die nicht akzeptieren, was sie sagen. Aber nachvollziehen kann ich, dass die denken, dass die Recht haben. Das kommt von Umwelt, das kommt von den Leuten, die in ihrer Umgebung sind, von ihrem Lebenslauf.
Wenn jungen Menschen positive Vorbilder fehlen und sie täglich Hass und Missgunst ausgesetzt sind, entwickeln sie womöglich selbst eine menschenverachtende Grundeinstellung, glaubt Abu Ghassem. Ist diese Erkenntnis vielleicht auch ein Beweggrund für ihn, Erzieher zu werden?
Ja, genau. Ich bin selber im Heim gewesen, ich wurde selber geholfen. Wenn ich auch jetzt als Erzieher so arbeite, dann weiß ich ungefähr, nicht genau, was dir fehlt.
Das sieht auch sein ehemaliger Erzieher Joe Schneider so.
Dass Abul Ghassem jetzt eine Erzieherausbildung machen will, freut mich total und macht mich sehr stolz. Ich kann ihn mir in diesem Berufsfeld wirklich sehr gut vorstellen, gerade halt auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die vielleicht selber auch Fluchterfahrungen gemacht haben. Da hat er ganz bestimmt viel zu geben. Ich habe Abul Ghassem als sehr geduldigen, sehr empathischen und einfühlsamen und auch authentischen Jugendlichen kennengelernt und weiß diese Eigenschaften an ihm halt auch sehr zu schätzen. Ganz toll finde ich auch, dass Abul Ghassem an so vielen Dingen Interesse findet und keinerlei Vorurteile hat. Er geht ganz offen auf alle Situationen und auch auf alle Menschen ein, unabhängig von ihren Unterschieden, von ihren Religionen, Hautfarben oder welche Dinge sonst noch Menschen unterscheiden können. Und ich glaube, das ist eine gute Grundvoraussetzung, um als Erzieher gute Arbeit zu leisten.
Ein Aspekt ist Abu Ghassem allerdings noch besonders wichtig.
Was mich auch sehr in der Beruf begeistert, dass jetzt viele Männer auch anfangen, Erzieherberuf zu machen. Das finde ich echt gut, weil wenn man in Kitas guckt, dann sind nur Frauen und sind keine Männer. Und genauso bei Handwerker, da sind nur Männer. Da brauchen wir mehr Frauen.
Mehr Männer in klassischen Frauenberufen, mehr interreligiöser Austausch in unseren Schulen, weniger Ausgrenzung, mehr aufeinander zugehen. Das alles klingt für mich nach einem echt guten Plan für unsere Gesellschaft. Junge, geflüchtete Menschen wie Abu Ghassem tragen jetzt schon ihren Teil dazu bei.